war sehr dankbar für das Zeugnis von Rebecca. Weil das, wir haben ein Problem mit Sünde. Und zwar das Problem, was wir mit Sünde haben, ist, dass Sünde so viel Spaß macht. Wir wollen oft so fromm tun und so sagen, ach, die Sünde, da haben wir den Rücken gekehrt und damit haben wir ja nichts mehr zu tun. Und so, als ob wir schon im Himmel wären. Aber wir sind ja noch nicht im Himmel. Kannst du ja mal deinen Nachbarn zwicken, wenn du dich traust, und ihm sagen, hey, du bist noch auf der Erde. Okay, ein paar Leute haben sich getraut, gut. Und deshalb schließt Gottes Erlösungswerk mit ein, dass er in uns schafft, was ihm gefällt. Er verändert unseren Geschmack. Halleluja. Das ist so herrlich und so wunderbar, dass ich schon wieder darüber predigen könnte. Ich mach's aber nicht. Danke, Jesus. Und das ist eine der Kernverheißungen des Neuen Testamentes, der apostolischen Lehre. Wenn ihr Hebräer 13 liest, da heißt es, der Gott des Friedens wirkt in euch, was vor ihm wohlgefällig ist. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Der Gott des Friedens aber heilige euch und völlig durch und durch. Er heiligt uns. Er ist derjenige, der es in uns vollbringt. Und deswegen ist es so gut, und das brauchen wir immer wieder, so ein Reboot, sich so drauf besinnen, was für einen Bund wir eigentlich sind. Dass wir im neuen Bund sind und dass da Gott der Hauptsächliche ist, der wirkt. Ich sag ja, ich sag Amen, ich sag Herr, tu es, ich bitte ihn darum und ich nehme seine Gnade und dann wirkt sie in mir. Und egal, was das für Sünden sind, mit denen du Probleme hast, wirklich völlig egal, er kann deinen Geschmack auf Sünde verändern. Halleluja. Dass das, was vorher süß war für dich, auf einmal bitter und ekelhaft wird. Und das, was vorher für dich ekel und bitter war, ja, die Bibel lesen und beten und Zeugnis geben und was dir alles einfällt, wird auf einmal süß für dich und ist ein Vergnügen. Carsten, braucht Levi Klamotten? Okay. Halleluja. Nee, ich predige jetzt nicht darüber. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, für diese wunderbaren Zeugnisse, die wir jetzt schon gehört haben. Wir danken dir, Jesus, dass du unser Gott bist, dass wir darauf vertrauen können, dass du in uns drinnen wirkst, dass wir darauf vertrauen können, dass wir einen hohen Priester haben, nicht von Menschen, sondern von Gott her, der für uns eintritt, der Mitleid hat mit uns. Und der Mittler in diesem Bund ist, in dem wir stehen mit Gott. Oh Jesus, du wunderbare Brücke zu Gott, du wunderbare schmale Tür hinein auf dem schmalen Weg, du wunderbarer schmaler Weg, du wunderbarer Eingang in das Heiligtum. Wir treten hinzu mit Freimütigkeit, durch den Glauben an sein Blut, hindurch durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Hin zum Gnadenthron, der er selber ist, wie es geschrieben steht. Jesus, du bist alles in unserer Beziehung zu Gott. Du bist unser ganzes Heil, unsere ganze Erlösung, unsere ganze Freiheit und all unsere Segen bist du. Und du bist auch der Schabbat, um den es heute geht. Du bist die Ruhe, in die wir eingehen. Halleluja. Oh, wunderbarer Gott, verherrliche durch deinen Geist Jesus in unserer Mitte. Nimm das von Christus und verkündige es uns, Heiliger Geist, so dass er das alles, was hier passiert, was gesprochen mit dir Ehre gibt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. So, wir haben eine Predigtreihe und heute geht's weiter mit dieser Predigtreihe und zwar ist es, ihr wisst es alle oder die meisten, geht's um die 10 Gebote. Wir haben eine Einführung gemacht und dann das erste, das zweite, das dritte Gebot und heute kommt das vierte Gebot, das ist Teil 5 dieser Predigtreihe. So, lass uns mal 2. Mose Kapitel 20 aufschlagen, wo wir die 10 Gebote finden. Das erste Gebot war, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot war, Was war das zweite Gebot? Du sollst dir kein Bildnis anfertigen, kein Gleichnis machen hier auf Erden. Das dritte Gebot war, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und das vierte Gebot lesen wir jetzt in Vers 8 bis 11. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Halleluja. Es ist also für mich heute eine Premiere. Ich habe noch nie über Ruhetag oder Sabbat oder sowas gepredigt. Es ist also heute ein richtig wichtiges Event für mich hier. Und ich hoffe auch für euch. Und wenn man in der Konkordanz guckt und auch wenn man im Internet guckt nach Predigten, habe ich nicht gemacht, aber ich kann es mir vorstellen, findet man eine immense Fülle von Lehren, von Meinungen, von Predigten, von Büchern, von Vorträgen über dieses Thema Sabbat. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal was über Sabbat gelesen, eine Lehre gehört oder was auch immer. Und ich sage dir von vornherein, ich werde deinen Anforderungen wahrscheinlich nicht genügen. Also das ist das allererste Mal, dass ich mich so intensiv mit dem Thema, was heißt intensiv, ich habe ja nicht viel Zeit, dass ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich hoffe, dass Gott trotzdem, trotz der Unvollkommenheit und der vielen Dinge, die ich heute auslassen werde und der vielen Aspekte, die ich heute nicht besprechen werde, dass doch was drin ist für jeden von euch und von uns. Amen. Halleluja. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Bevor wir zum ersten Punkt kommen, lasst uns nochmal das vierte Buch Mose aufschlagen. Kapitel 15, wo wir von einer Begebenheit lesen, die ganz ähnlich ist wie das, was wir vor 2 Wochen gelesen haben, als es darum ging, dass der Name des Herrn gelästert wird und das Volk Israel nicht wusste, was sollen sie jetzt mit demjenigen machen, der jetzt hier den Namen des Herrn gelästert hat. Und Gott sagt dann, ihr müsst ihn unbedingt töten und steinigen. Und hier lesen wir eine ganz ähnliche Geschichte in 4. Mose 15, Vers 32 bis 36. Und als die Kinder Israels in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz sammelte. Jetzt frage ich mich gerade, wie man in der Wüste Holz sammeln kann. Aber ja, keine Ahnung. Da brachten ihn die, welche ihn beim Holzsammeln ertappt hatten, zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was mit ihm geschehen sollte. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann muss unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, dass er starb, wie der Herr es Mose geboten hatte. Ich hatte schon letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt, dass ihr keine Angst haben sollt. Wir fangen jetzt nicht an, Leute zu steinigen oder umzubringen. So, das ist jetzt nicht das, worum es mir geht. Sondern solche Geschichten oder solche Passagen helfen uns zu verstehen, was für Gott wichtig ist. Und mit was für einer, sie helfen uns zu verstehen, mit was für einer Brisanz Gott dieses Thema sieht. So, immer wenn jemand getötet wird, müssen wir eigentlich mehr Bibel lesen, aufmerken, nicht sagen, oh, das ist aber schlimm, das ist ja mittelalterlich oder sowas, sondern aufmerken, okay, warum wurde der jetzt umgebracht? Was hat der so Schlimmes getan? Was hat Gott so einen Anstoß gegeben, dass das Gericht so unbarmherzig über ihn erging? Und auch hier sind wir, ruft uns der Heilige Geist, genau hinzugucken. Und dass ein Mann sein Leben gibt, weil er Holz gesammelt hat an einem bestimmten Tag in der Woche, dass ein Mann mit seinem Leben dafür bezahlen muss als Strafe, sollte uns aufmerken lassen und sollte uns genau, dass wir uns genau damit auseinandersetzen. Und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, ich habe ein großes Unrecht getan, indem ich meiner Gemeinde und auch mir selber und meiner Familie dieses Gebot der Sabbatheiligung vorenthalten habe. Beziehungsweise mir das einfach egal war, irgendwie das so, also im Großen und Ganzen ist uns das ziemlich egal. Das ist jetzt nicht das Gebot, worüber wir ständig so drüber reden oder ja, denk dran, den Sabbat zu heiligen. Im Großen und Ganzen ist uns dann ziemlich wurscht. Und wenn da jemand sagt, nee, heute will ich nicht arbeiten, das ist dann eher so wie, das ist aber komisch, so gesetzlich. Und so ist es ganz wichtig, dass wir uns damit befassen. Ja, die Dinge werden ja nicht besser, indem wir vor denen weglaufen, sondern indem wir uns ihnen stellen und dann uns mit dem Wort Gottes befassen, Gott fragen, Herr, was ist von dem für mich dran? Was ist für mich wichtig? Wie kann ich ruhen? Wie kann ich das Gebot der Ruhe einhalten? Für mich ist das nicht ein Sabbat, also in erster Linie ein Sabbatgebot, sondern für mich ist es in erster Linie ein Ruhegebot. Und also zumindest so, wie ich Jesus verstehe. Denn Punkt 1, jetzt kommt der erste Punkt, Gott ruhte. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott ruhte. Das heißt ja, wir haben es gerade gelesen, in 2. Mose 20, denn in 6 Tagen, Vers 11, hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. So, wenn wir uns die Stelle mal aufschlagen, Thomas weiß, ich kann jetzt nicht leiden, wenn bei jedem Buch und bei jedem Artikel und bei jeder Predigt geht's zurück zum Schöpfungsbericht. Aber hier in dem Fall kommen wir nicht drum rum. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Gott ruhte am 7. Tag. In unserer Vorstellung brauchen wir Ruhe, also in unserem Verstehen und in unserer Kultur brauchen wir Ruhe, wenn wir gestresst sind. Wenn wir richtig viel gearbeitet haben, wenn wir einfach keine Kraft mehr haben, dann wissen wir, ich muss mich erstmal ausruhen. Deswegen gehen wir jeden Abend, zumindest die meisten von uns, jeden Abend um eine bestimmte Zeit ins Bett, weil wir wissen, am nächsten Tag brauche ich wieder Kraft. Da muss ich dann und dann aufstehen. Ja, die Kinder, die schlafen nicht aus. 6.30 Uhr stehen die auf der Matte. Also bei manchen auch noch eher. Wir haben jetzt so eine Regelung eingeführt. 6.30 Uhr muss ich fit sein. Da muss ich da sein. Davor will ich noch Bibel lesen. Also muss ich zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehen, damit ich Kraft habe. Und wir wenden dieses Verstehen auf Ruhe, wenden wir auf Gott an. Gott hat 6 Tage durchgerackert und geschuftet und er hat einfach keine Power mehr, er muss sich ausruhen. Aber das ist natürlich, wenn man sich nur kurz darüber Gedanken macht, völliger Quatsch. Gott ist allmächtig. Alles, er kann alles. Ihm geht niemals die Kraft aus. Er ist omnipotent, allmächtig. Er kann alles tun und lassen, wann und wie er es will. Er ist der Ewige. Und er braucht keinen Ruhetag. Aber er entscheidet sich zu ruhen. Wir müssen ruhen, weil wir nicht weiter können. Gott entscheidet sich zu ruhen, obwohl er weiter kann. Und wenn du dir das genau anguckst, dieser Schöpfungsbericht ist ganz interessant. Im jüdischen Verständnis endet, geht ja ein Tag nicht von morgens bis abends, sondern er geht vom Abend bis Abend. Also das, es heißt dann immer, es wurde Abend, es wurde Morgen, der zweite Tag. Oder es wurde Morgen, es wurde Abend, so rum. Es wurde Morgen, es wurde Abend, der erste Tag, es wurde Morgen, es wurde Abend, der zweite Tag. Und so gehen alle diese Tage, außer einer, der siebte. Der siebte Tag hat noch nicht aufgehört. Der hat kein Ende. Gott ruht. Ist das nicht verrückt? Wie gesagt, ich kann all diese herrlichen Geheimnisse nur unzulänglich heute anreißen und es liegt an euch, wenn der Heilige Geist euch da dahin führt, das näher zu erforschen und das zu entdecken, warum Gott ruht. Gott musste nicht ruhen, er entscheidet sich zu ruhen. Wir als Menschen müssen ruhen, aber entscheiden uns nicht zu ruhen. Und deshalb brauchen wir das Gebot der Ruhe. Jetzt muss ich mal gucken, was ich dir alle schon gesagt habe. Siebte Tag hat kein Ende. Die Ruhe Gottes währt ewig. Und weil er ruht, hat er ihn gesegnet und geheiligt. Und er hat ihn auch gesegnet. Ruhe bedeutet Segen. Das sind so ein paar Schlagwörter, die kannst du dir einrahmen oder unterstreichen. Ruhe bedeutet Segen. Und er hat ihn heilig gesprochen. Ruhe bedeutet Heiligkeit. Hat etwas damit zu tun, zumindest. Das sind alles kleine Dinge, die wir uns aufnehmen können, wo wir sagen, okay, Jesus, offenbare mir das weiterhin. Gott gibt sich selbst nicht ein Gebot. Er braucht sich selber nicht dazu zwingen zu ruhen. Er ruht freiwillig und er gibt uns das Gebot. Und deswegen gehen wir gleich über zu Punkt 2. Der Mensch braucht Ruhe. Und der Mensch, weil der Mensch Ruhe braucht, braucht der Mensch das Gebot zur Ruhe. Die alte Natur, unser deutsches effizientes Wesen, was effektiv sein will, wehrt sich gegen den Gedanken der Ruhe. Und da haben wir ein Riesenproblem, weil wir wollen Dinge schaffen. Wir haben wir strukturieren und wir strukturieren unseren Alltag. Wir haben Listen, die wir uns machen, To-Dos, die wir abhaken. Auf Arbeit sowieso, aber viele von uns, weil es einfach praktisch ist und weil es einfach klug ist. Wir strukturieren unseren Tagesablauf, wir strukturieren, was muss alles gemacht werden, weil es könnten ja schon viele Dinge anfallen, besonders wenn du eine Familie hast und dann die armen Mütter, die dann über alles den Überblick haben müssen und die ein kleiner Gott sind im Kosmos der Familie. Okay, das war ein schon schlechter. Na, egal. Ist wurscht. Halleluja. So, Wir wollen ständig bewirken, wir wollen ständig schaffen, wir sind ruhelos. Und selbst wenn wir Ruhe haben, wenn wir Freizeit haben, wollen wir effektiv sein. Da muss ich noch das erlegen, da muss ich noch die Wäsche waschen, da muss im Garten der neue Zaun gepinselt werden, da muss dort ein Loch gebuddelt werden, da muss das Loch in die Wand gebohrt werden, da muss ich das noch zur Post bringen, da muss ich dieses, jenes. Und so fühlt sich alles an. Und wir kommen nicht zur Ruhe. Und wir sind getrieben. Viele von uns, wir sind getrieben. Und ich sage euch, dieses Getriebensein von Dinge schaffen, Dinge bewirken, kommt nicht von Gott. Selbst auf dem frommen Pflaster. Das machst du noch für die Gemeinde, das für den Hauskreis. das kommt nicht vom Herrn. Versteht mich nicht falsch, ihr sollt fleißig sein. Ihr sollt euer Bestes geben. Aber in einem Verhältnis 6:1. Wir brauchen das Gebot der Ruhe, um uns immer wieder daran zu erinnern. Es liegt nicht an unserem Können, an unserem Wollen. Es liegt nicht an dem, dass wir die Dinge meistern. Ja, in manchen Häusern habe ich das jetzt letztens gesehen, sich Regen bringt Segen. Ja, das stimmt. Sich betun und Regen, aber eben in einem Verhältnis 6:1. Wir brauchen die Ruhe. Und 6+1 ist ja bekanntlich 7. Vollkommenheit. Lass uns mal Markus Kapitel 2 aufschlagen. Das Evangelium von Markus offenbart Jesus als den dienenden Knecht. Und wie kein anderes Evangelium spielt der Sabbat, die Sabbatruhe, im Evangelium von Markus eine Rolle. Deswegen wird auch Markus dargestellt immer mit einem Ochsen, weil er Jesus als den Dienenden, den Lastentragenden beschreibt. So, und wir lesen mal Markus 2, Vers 27. Wie gesagt, für die ganzen Passagen, das komplett zu lesen, haben wir leider heute keine Zeit. Das könnt ihr gerne dann zu Hause machen. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die religiösen Führer damals, die Pharisäer und die Sadduzäer, die Gesetzesgelehrten, haben das Gesetz ausgelegt und was sie gemacht haben, war, sie haben ein Gebot genommen und haben gesagt, okay, dieses Gebot dürfen wir nicht brechen. Was machen wir, damit wir das nicht brechen? Wir bauen möglichst viele Zäune drumherum. Wir erfinden also weitere Gebote, dass wir gar nicht in die Nähe kommen, dieses Gebot zu brechen. Bauen wir uns noch mehr Barrieren auf, dass wir safe sind. Wie ich vor 2 Wochen gesagt habe, du sollst den Namen des Herrn nicht lästern. Also, was machen wir? Wir sprechen den gar nicht mehr aus. Wir verzichten einfach auf den Namen des Herrn. Wir sind einfach jetzt... Wir reden dann immer, verwenden immer ein Codewort, nennen ihn Herr, nennen ihn Schöpfer, aber wir sagen nicht mehr den Namen Gottes. Und das ist natürlich nicht das, worum es geht. So, und Jesus konfrontiert sie in ihrer Gesetzlichkeit und sagt, ihr erfindet 1000 zusätzliche Gebote und habt dabei vergessen, dass der Sabbat nicht geschaffen wurde, damit Menschen eine Last tragen, sondern der Sabbat wurde geschaffen, damit Menschen Erleichterung finden. Die Juden dürfen ja am Sabbat kein Auto fahren, weil sie ein Feuer machen. Wenn du den Motor anmachst, machst du ein kleines Feuerchen. Also, du wirst in Israel, also in den richtigen Vierteln wahrscheinlich, Franz kann da wahrscheinlich mehr sagen, kein Auto am Sabbat finden. Das steht, das ruht. Okay, gut. Also, ja, jede Menge Regeln. Und in all dem vergessen wir, dass der Mensch nicht dem Sabbat dient, sondern dass der Sabbat uns dient. Die Ruhe dient uns. Die Ruhe ist etwas, was uns gut tut und deswegen, wie alle anderen Gebote, gibt uns Gott das Ruhegebot. Nicht, wenn du sagst, oh, ich würde gern arbeiten, ich würde gern jetzt noch ein bisschen was machen, aber ich muss ruhen, mir sind die Hände gebunden. Das ist die falsche Haltung, wie bei allen anderen Geboten. Oh, ich würde gern stehlen, aber ich darf nicht. Oh. Das ist, wir lachen jetzt, aber das ist genau so, wie wir Christen denken. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Sünde macht uns Spaß. Und deswegen nehmen wir die Gebote Gottes, dass es eine Last war. Und dann kommt der Apostel Johannes und sagt, Kindlein, die Gebote Gottes sind nicht schwer. 1. Johannesbrief, ich glaube Kapitel 2 oder 3 oder so. Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Für den erneuerten Menschen, der Freude hat an den Geboten, der Freude hat an Heiligung, der Freude hat an Liebe, an Geduld, an Sanftmut, sind die Gebote Gottes wirklich nicht schwer. So, und deswegen brauchen wir diese Verwandlung. Und Gott muss uns zeigen, wie er Ruhe sieht, wie er diese Sabbatruhe sieht. Und wir müssen auch unseren Tagesablauf und unseren Wochenplan vor Gott hinlegen. Ich habe es schon ein paar Leuten gesagt, keiner von denen hat es jemals gemacht, vollständig. Schreib mal 2 Wochen lang auf, was du jeden Tag machst. Jeder Tag eine Spalte in Viertelstunden aufgeteilt. Dann hast du eine lange Liste. 2 Wochen lang schreibst du einfach nur rein, wie du jede einzelne Viertelstunde verbringst. Druckst du dir aus, bist du immer dabei und schreibst es immer ein. Klar, wir schlafen viel, wir essen viel, wir arbeiten viel. Aber dazwischen, das ist dann das Spannende. Und dann, wenn du das hast, bringst du das vor Gott und sagst, Jesus, so verbringe ich meine Zeit. Was gefällt dir und was gefällt dir nicht? Was muss ich mehr machen? Was soll ich weniger tun? Was soll ich ganz lassen? Und wenn du ganz mutig bist, schnappst du dir einen Bruder oder eine Schwester, wo du weißt, die sind schon ein paar Jahre mit dem Herrn unterwegs, denen kann ich vertrauen, die lieben mich. Und du legst es denen vor und sagst, was sagt denn Jesus zu dir darüber, wie ich meine Zeit verbringe? Und da wird der Stuhl schon heißer. Der Schweiß tritt uns auf die Stirn. Aber das ist so heilsam und so gut und so einfach kann es sein. Und in diesem Wochenplan sollte sich Ruhe wiederfinden. Ich ruhe mich einfach aus. Punkt A. Jetzt kommen ein paar Fragen. Was ist Ruhe, beziehungsweise warum brauchen wir Ruhe? So, und Punkt A ist, dass Kraft und Energie, die wir in uns tragen, bei Menschen endlich sind. Bei Gott ist es unendlich, also nie ein nie erschöpfender Vorrat. Bei uns ist es endlich. Wenn man irgendwann, könnt jetzt hier die Mediziner fragen, wie lange man wach sein kann, ohne umzufallen, ohne zu sterben, vielleicht 3-4 Tage, oder keine Ahnung, irgendwann ist der Akku verbraucht, vielleicht ein bisschen länger. Irgendwann ist der Akku verbraucht, der Körper hat keine Kraft mehr, die Energie geht ihm aus und der stirbt. Und deshalb, ist ein ganz einfacher Punkt, braucht der Mensch Ruhe. Deshalb gehen wir jeden Abend ins Bett, um diese Batterie, die in uns drin ist, wieder aufzuladen. Und Gott weiß das und das ist für Gott überhaupt kein Problem. Wenn das für Gott kein Problem ist, dass du Ruhe brauchst, bitte, lass es doch auch für dich kein Problem sein. Er hat dich so geschaffen. Gott verpflichtet uns aus den normalen Gegebenheiten, die er uns schenkt, er verpflichtet uns schon zur Ruhe. Dass wir da liegen und nichts tun. Ja, die ganz Effektiven, die setzen nicht dann Kopfhörer auf, wie baue ich meinen Wortschatz aus oder irgendwelche Leer-CDs und hören die noch beim Schlafen, aber kann man, glaube ich, machen, wenn man eine Sprache lernen will oder sowas. Gut. Aber Ruhe ist natürlich nicht nur, wenn wir schlafen und zu Kräften kommen, sondern wenn wir von der Sabbatruhe sprechen, ist es eine Ruhe im Wachzustand. So, mit dem Schlafen haben die meisten von uns keine Probleme, aber mit diesem Ruhen im Wachzustand haben wir schon Probleme. Weil uns eingetrichtert wurde, weil uns eingeimpft wurde in unserer Kindheit, das liegt in unseren Genen, in unserer Kultur, in unserem Herzen ist das rein tätowiert, dass wir effektiv sein sollen, dass wir etwas schaffen, dass wir etwas tun. Was ist der Grund, weshalb, wenn wir an andere Kulturen kommen, wenn die Araber hier ins Land kommen, und wir sagen, die sind so stinkend faul, die bewegen sich nicht, die sind so faul, die können die nicht mal arbeiten gehen oder können die nicht mal richtig mit anpacken. Das Problem ist, die haben was ganz anderes eingeimpft und eintätowiert bekommen in ihre Herzen. Die Kultur ist eine ganz andere. Und wir als Deutsche kommen dann daher. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So sollst du arbeiten und pack dich doch einfach mal an. Und das stimmt, wenn du die Statistiken liest, Deutsche sind also Europäer im Allgemeinen, sind wesentlich effektiver als Araber. Sind wir deswegen irgendwie besser oder höher gestellt oder sieht Gott uns deshalb irgendwie anders an? Auf keinen Fall. So, die haben etwas, was wir lernen können. Das siehst du schon in Griechenland, wenn da die alten Männer an ihren Plastik spüren am Straßenrand, dann machen die ihr Spiel da mit diesen komischen Ketten und sitzen einfach da rum. So, es gibt nicht die Kultur. Es ist ein stolzer, ein eitler Wandel, wenn wir denken, wenn wir andere Kulturen richten, nur weil sie andere Wertigkeiten haben. Und dann ist es dieser alte deutsche Stolz, das kann man wirklich so sagen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Du musst so sein wie ich. Und deswegen haben wir solche Probleme mit all den anderen Kulturen. So, aber gut, Gott verändert ja unser Herz. Lass uns mal Markus Kapitel 6 aufschlagen, ein bisschen vorblättern. Und diese Begebenheit ist wirklich, also nicht die Begebenheit, sondern was Jesus hier sagt, diese Episode ist einzigartig im Markus-Evangelium. Markus 6, ich lese mal ab Vers 30 bis 32. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Die kamen also zurück von einem Missionseinsatz. Die sind durch die Städte Israels gegangen, haben Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, das Evangelium verkündigt. Und dann heißt es, und er sprach zu ihnen, Jesus spricht zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Jesus möchte, dass du ruhst. Ist das nicht erleichternd? Zu wissen, dass Jesus genau weiß, was wir brauchen. Und dass auch der fromme Dienst und unser Werk im Reich Gottes, dass Jesus sagt, auch davon sollst du eine Pause machen. Das heißt nicht, dass wir die Bibel ja auf den Müll schmeißen und sagen, heute vergesse ich Gott, ist mir alles egal. Ich mache Urlaub von Gott oder sowas. Das ist eine Perversion dieses Gebotes. Sondern, dass wir sagen, all das, was wir tun, davon können wir auch Abstand nehmen und uns ausruhen. Und wenn du keinen Abstand nehmen kannst von deinem Werk im Reich Gottes, dann ist das Werk im Reich Gottes für Gott dein Götze geworden. Und dann ist es nicht mehr Gott dein Gott, sondern das Werk für Gott ist dein Gott. Und dann wird Gott wenn du nicht bereit bist, Buße zu tun und das zu lernen, wird er in seiner liebevollen Weise das, was dir wertvoll ist, wegnehmen. Damit du lernst zu ruhen. Viele Dinge passieren uns. Hatte ich den Gedanken, das ist jetzt nur Vermutung. Das muss nicht so stimmen. Ich begebe mich da auf theologisches Glatteis. Ihr könnt gerne alle eine andere Meinung haben. Aber ich denke, dass Gott uns manchmal Umstände schickt, damit wir lernen, uns auszuruhen. Dass wir nicht mehr anders können, als nur noch im Bett zu liegen. Im 5. Mose 28 stellt Gott dem Volk Israel zwei Optionen. Er sagt, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und dann redet er über 60 Verse, was passiert, wenn sie den Fluch wählen, wenn sie ungehorsam sind. Und er sagt, ich werde euch aus dem Land vertreiben, und dem Land werde ich dadurch seine Sabbate zurückerstatten. So, Gott vertreibt das Land und vertreibt das Volk aus ihrem angestammten Besitz, aus ihrem Land heraus, und dem Land werden dadurch die Sabbate erstattet. Und ich hatte so den Gedanken, vielleicht sendet Gott uns manchmal Umstände, manchmal auch Krankheit. Wie gesagt, ihr könnt das alles anders sehen. Ich begebe mich da auf charismatisch-theologisches dünnes Eis, damit wir lernen zu ruhen, sodass die Sabbate zurückerstattet werden. Denn dann sind wir gezwungen zu ruhen. Und dann können wir nicht anders als zu ruhen. Interessanter Gedanke, oder? B. Also das erste war, wir brauchen Kraft und Energie. So, Punkt B. Wir brauchen Entspannung. Wir brauchen Abstand vom Tagewerk. Ich habe jetzt noch so ein altes Wort gefunden vom wir brauchen Pause, Abstand, Entspannung von der Tätigkeit, mit der wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Lass uns mal Nehemia aufschlagen. Kapitel 13. Jetzt muss ich den nur finden, den Jeremia. Nehemia, Entschuldigung, nicht Jeremia, Nehemia. Ja, hier. Vor Hiob, vor dem Psalmen, da ist er. Nehemia, Kapitel 13. Seite 542. Bei dir müsste es stimmen, oder? Ja, super. Sehr gut. Ihr habt die richtige Bibel, die wahre Bibel. Wir lesen mal Vers 15 bis 19. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Garben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwandte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Tyrer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Waren und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so und brachten unseren Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Toren zu schließen. Und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man an dem Sabbattag keine Lasten hereinbringe. Dann geht das noch weiter, dass sie dann trotzdem am Sabbat kommen und vorm Tor warten. Und dann muss er die noch vom Tor weg vertreiben, dass sie da nicht bleiben, weil der Sabbat entheiligt wurde. Wir brauchen Ruhe von unserer Arbeit. Und Arbeit in dem Sinne meine ich jetzt das, was wir tun, um Geld zu verdienen. Es ist wichtig, dass wir eine Arbeit haben. Es ist wichtig, dass wir, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also, dass wir etwas tun, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber es ist auch wichtig, davon eine Pause zu machen, abschalten zu können. Wie viele Kollegen habe ich, die noch nachts von der Arbeit träumen, die nachts aufwachen, an die Kunden denken? Und ich denke mal, meine Güte, du armer Kerl. Sie können nicht abschalten. Ich sage immer spaßeshalber, wenn mich einer auf Arbeit fragt, du, was war denn hier mit dem und dem Auftrag? Sag ich immer, du, was gestern war, ich gehe hier raus, drück auf Löschen und habe alles vergessen. Also, ist natürlich nicht so. Ich merke mir ein paar Sachen, aber das ist ganz wichtig, dass wir abschalten können von dem, was unser Lebensunterhalt ist. Und dass wir zur Ruhe kommen können von unserer Arbeit. Wenn du im Kopf noch auf Arbeit bist, kannst du dich nicht ausruhen. Wenn du im Kopf noch bei deinen Kunden bist, bei deinen Aufträgen bist, bei deiner, keine Ahnung, was der Chef dir gesagt hat, was unbedingt noch fertig gemacht werden muss. Du kommst nicht zur Ruhe und bist getrieben. Und dann ist die Versuchung leicht, besonders wenn du selbstständig bist, zu einem Workaholic zu werden, der nichts anderes ist als ein Götzendiener, der nicht anders kann, als zu arbeiten. Ich habe so Leute in meiner Verwandtschaft, die rackern durch die ganze Woche. Und wenn sie Samstag zu Hause sind, weißt du, was sie machen? Ihren Garten umgraben, neue Zäune bauen, da in Baum fällen. Und sie arbeiten von Samstag bis Sonntag. Und kommen nicht zur Ruhe, bis sie am Montag wieder auf Arbeit sind. Und sie sind in einem Hamsterrad und drehen sich rum. Und können da nicht rauskommen. Wie ein Fluch ist es, der sie gefangen hält. Was für ein Privileg hast du, wenn du einfach sagen kannst, das war jetzt Arbeit und jetzt entspanne ich einfach mal. Jetzt ist mir die Arbeit, da kann die Arbeit mal Arbeit sein. Da kann der Chef mal Chef sein. Jetzt genieße ich einfach mal und ruhe mich aus. Volkskrankheit, Burnout. wo Leute Bedürfnisse ihrer Seele vernachlässigen, Bedürfnisse ihres Herzens vernachlässigen und ihre Zuflucht in Arbeit suchen. Und ich habe vor kurzem gelernt, hat Christian mir beigebracht, dass Burnout nichts anderes als eine Depression ist. So ist es so wichtig, dass wir uns vor diesen Dingen schützen. Und Gott hat uns sogar ein Gebot gegeben, dass wir uns ausruhen können. Mit ruhigem Gewissen. Mit ruhigem Gewissen. Und glaub mir, wenn du heute, wenn du hier rausgehst und du wirst vom Auto überfahren oder ein Blitz trifft dich oder was auch immer und du stehst vor Jesus, er wird dich nicht fragen, wie viel Zeit hast du mit deiner Arbeit zugebracht? Er wird dich nicht fragen, hattest du mehr Umsatz als die anderen Verkäufer? Das ist Jesus so Schnuppe. Auch auf deinem Totenbett wirst du nicht sagen, ach, hätte ich noch mehr Zeit auf Arbeit verbracht. Mein Leben ist in 5 Minuten vorbei. Ach, hätte ich noch den einen Auftrag geschrieben. Nein, du wirst an ganz andere Dinge denken. Du wirst daran denken, wie viel hast du geliebt? Wie treu bist du Jesus nachgefolgt? Wie viel Zeit hast du in sein Reich investiert? Viele andere Dinge. So lass, Arbeit ist wichtig, überhaupt keine Frage, aber es gehört nicht auf den Thron deines Lebens. Ruhe aus von deiner Arbeit. Und dann können wir noch eine Schriftstelle dazu angucken, 2. Mose Kapitel 34, die gefällt mir ja. 2. Mose 34, Vers 21. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Auch in der Zeit des Pflügens und Erntens sollst du ruhen. Für den Bauern ist das die Zeit, wo er am meisten zu tun hat. In der Zeit des Erntens sind die wochenlang ohne einen Ruhetag sind die auf dem Feld unterwegs, weil das nur eine ganz kurze Zeitspanne ist meistens, in der die Felder abgeerntet werden können. Und Gott sagt, auch wenn die Zeit des Erntens und Pflügens gekommen ist, wenn du dich vor Arbeit nicht retten kannst, Ruhe. Und habt ihr schon mal gesehen, dass Urlaub in der Bibel nicht existiert? Er sagt nicht, racker durch 5 Monate und dann bist du 2 Wochen auf Mallorca und kannst dich endlich mal ausruhen. So funktioniert die Sache nicht. Davon wird deine Seele nicht gesund werden und du kannst dich auch nicht wirklich entspannen. Entspannung, Ruhe übt man. Jede Woche. Halleluja. So, auch wenn viel zu tun ist. Ja, ich habe noch geschrieben, viele ältere Leute verkraften den Ausstieg aus dem Beruf nicht, einer der Gründe natürlich, es gibt natürlich eine Vielzahl von Gründen, aber ein Grund ist sicherlich, weil sie nicht gelernt haben zu ruhen. Weil sie nicht gelernt haben, ich lasse die Arbeit Arbeit sein, damit geht es übermorgen weiter. C. Warum brauchen wir Ruhe? C. Zeit für die Familie. Damit meine ich nicht den Pflichtbesuch bei dem ungeliebten Onkel, von dem man 2-mal im Jahr trifft und okay, dann muss ich halt doch noch zu dem Geburtstag hin. Das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine deine enge Familie. Ich meine deine Kinder, deine Eltern. Ich meine deinen Ehepartner. Zeit für die Familie. Alle waren verpflichtet zu ruhen am Sabbat. Bei den Juden müssen alle ruhen. So, da hängen die nun, die dürfen auch nicht mehr als 200 oder 250 Schritte oder so gehen. Also hängen die nun da aufeinander. Kommen nicht weit weg, ja, selbst wenn sie flüchten wollen, die kommen nicht weit, weil die dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Schritten gehen. Also sind sie verpflichtet und haben das Privileg, je nachdem, wie weit unser Herz schon gekommen ist, mit der Familie Zeit zu verbringen. Wir als christliche Familienfreunde, uns ist das ja, mache ich doch sowieso, ist doch klar, meine Kinder sind meine Freude und ich liebe auch meine Frau und mit der verbringe ich auch gerne Zeit. Aber das ist nicht so selbstverständlich. Ich kann euch von Kollegen bei mir erzählen, es ist grausam. Der bleibt extra länger, damit die Kinder schon im Bett sind, wenn er kommt. Dass er die bloß nicht sieht. Und er sagt, hey, willst du heute nicht mal eher gehen? Sind so viele Leute hier. Nee, da sind ja Kinder. Sagt er wirklich so? Und das ist natürlich kein Christ. Und das ist ein Götzendiener. Jemand, der für die Arbeit lebt und der seinen Kindern so viel, der ist super bezahlt, ist ein Leiter in seiner Firma, der hat gar keinen Geldmangel. Die Kinder, der mag dem schönes Haus, schöner Garten, alles haben die. Aber ihren Vater haben sie nicht. Das ist eine große Sünde, die auch viele Christen begehen. Dass sie sich ihren Familien, viele Väter begehen, sich ihren Familien vorenthalten. Und dazu ist auch der Ruhetag gedacht, die Sabbatruhe gedacht, dass wir Zeit miteinander haben. Und das muss nicht immer, natürlich ist es auch wichtig, Familienandacht und einen Familienaltar zu haben, wo du mit deinen Kindern betest, aber das kann auch einfach nur ein, wir bauen eine Höhle, wir campeln, wir gucken einen Film, wir spielen Spiele, was auch immer. Aber du gibst deinen Kindern deine Zeit. Die hast du ja am Ruhetag. Musst ja eh ruhen. Darfst ja nicht arbeiten. Halleluja. So, du kannst, was sagst du? Ja, das ist nicht unbedingt Ruhe für dich. Da musst du dann, da ist jede Familie, ich weiß genau, was er meint. Wir haben erst im letzten Allianz-Konvent mit anderen Pastoren geredet und manche von denen haben auch noch kleine Kinder, die sagen, ja, wenn wir in Urlaub fahren, das ist kein Urlaub. Das sind die Kinder. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Meine Kinder sind 1, 3 und 5. Das ist kein Urlaub. Und auch da ist natürlich jede Familie in praktischen Fragen herausgefordert, zu gucken, wie können wir die Zeiten, das alles so regeln, dass wir alle uns erholen. Und da gibt es Mittel, da gibt es Wege, da kannst du, wenn du Familienvater bist, Jonathan, gerne noch andere Familienväter fragen, wie sie das gemacht haben. Und so wächst man an Weisheit und auch in diesen praktischen Dingen. Halleluja. Aber wir haben Zeit für unsere Familie. Und damit meine ich nicht, also, und ja, hier, Moment, jetzt muss ich kurz lesen. Sie mussten sich miteinander beschäftigen, genau. Empfehlung. Handys abschalten und einfach zusammen sein. Bei Ausflügen, Spielen und so weiter und so weiter. Das Problem mit unserer Erreichbarkeit heutzutage. Wir kriegen die Faxe, die E-Mails, die Likes, dass mein Facebook-Video geteilt wurde. Das kriegen wir alles bam, 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 unmittelbar aufs Handy. Und wir sind immer noch im selben Hamsterrad drin. Leute, übt das. Schaltet den Flugmodus ein oder was auch immer. Oder schaltet das ganz aus. Es ist so ein herrliches Leben, mal nicht erreichbar zu sein und Ruhe zu haben. Weil der Geist dieser Welt will uns ständig beschäftigt halten. Das ist eine Geschäftsidee. Ich habe das schon mal gesagt. Diese ganzen Handyspiele, die werben alle mit. Das wird dich süchtig machen. Und das ist eine der Sachen, wo ich sage, das will ich nie wieder. Weil sobald ich was anfange zu spielen, ich bin so in Geschichten drin und ich denke so sehr in Bildern und in Geschichten und das macht mir alle so viel Freude. Und dann bin ich da dran. Dann gehe ich aufs Klo, mache das alles und dann komme ich wieder raus. Und ich hab gemerkt, das tut mir nicht gut. Tut meiner Familie nicht gut und tut meiner Beziehung zu Gott nicht gut. Es kann sein, du kannst damit super umgehen. Dann mach das, der Herr segne dich. Das ist kein Gebot. Aber mir hat der Herr gesagt, Finger weg von diesen Dingen. Halleluja. So, genau, ich habe ja noch irgendwelche Filme, sind auch entspannend mit den Kindern und oder mit dem Ehepaar oder auch alleine kann man auch filmen. Also ich meine, die Filme, die mir gefallen, gucke ich meistens alleine, weil meine Frau dann nicht schlafen kann. Ich verzichte auf nähere Beschreibungen, um das Steinigen heute dann doch noch zu verhindern. Filme sind auch entspannend und nicht schlechtes, aber sollten nicht überhand nehmen. Also wir sollten auch Gemeinschaft mit unseren Kindern haben, ihnen zuhören. Und bei uns ist das so, ich setze mich mit meinen Kindern hin und gucke diese Trickfilmserie, die sie schon dreimal gesehen haben und trotzdem nochmal sehen wollen. Und ich sage, okay, ich liebe euch so sehr, ich bin auch hier und teile das mit euch. Das ist auch Familienzeit. Natürlich jetzt nicht die ganze Zeit, ihr versteht, was ich meine, das Maß ist das Richtige. Und wenn Gott dir sagt, Filme komplett raus aus meinem Haus, dann mach das bitte. Mir hat das nicht gesagt. Okay, D. Wir haben den Router. Wie spät ist es eigentlich? Ach du liebe Zeit. D. Zeit für Gott. Lass uns mal Jesaja Kapitel 58 aufschlagen. Gezwungene Ruhe, das Gebot der Ruhe, ist auch eine Demütigung. Hatten wir ja schon gesagt, weil wir immer schaffen, immer machen wollen. Und es können wir auch nutzen als Demütigung für Gott. Und deswegen bietet sich das sehr gut an, den Ruhetag auf den Tag zu leben, wo ich im Gottesdienst bin. Ja, aber Schabbat ist doch Samstag. Ja, ja, ich weiß. Habe ich auch in der Bibelschule gehört. Aber da kommen wir dann gleich bei Punkt 3, der spezielle Tag. Aber erstmal jetzt Zeit für Gott. Jesaja Kapitel 58, Vers 13. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Das ist richtig krass. Predige das mal. Halleluja. Dass du nicht das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest. Komm, lesen wir noch Vers 14. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Der heilige Tag ist heilig, weil Gott heilig ist. Wir nutzen den Sabbat, wir nutzen den Ruhetag, die Zeit der Ruhe, um uns auf Gott zu besinnen, um mit ihm Zeit zu verbringen. Deswegen kommen wir hier alle zusammen am Sonntag, die meisten Geschäfte haben zu, die meisten von uns müssen nicht arbeiten. Der Herr segne die, die es müssen, die müssen dann eine andere Lösung finden. Und deswegen kommen wir zusammen, wir wissen, wir haben wir müssen nicht im Dienst sein, sondern wir sind hier für Gott und vor Gott. Und deswegen ist es so ein Segen, dass die Dienste auch bei uns in der Gemeinde, müssen wir immer gucken, wie werden die so gering wie möglich gehalten, dass es noch schön ist, aber nicht überhand nimmt. Es gibt da Gemeinden, die schlagen um 7 da in der Halle ihre Zelte auf und dann rattern die und bauen Technikstühle, Rauchmaschine, Lasershow, was auch immer, bauen die alles auf und danach rackern die nochmal 5 Stunden nach dem Gottesdienst, bis das alles wieder weg ist. Das hat mit Ruhetag natürlich nichts mehr zu tun. Und so bin ich so froh, dass wir das bei uns relativ gut eingekriegt haben, jetzt mit diesem Plan da hinten, dass es auf viele Schultern verteilt ist, dass wir, die meisten von uns, das auch genießen können und vielleicht sieht ja der eine oder andere seinen Dienst auch als Privileg und als Freude. Das ist natürlich das Nonplusultra. So, aber wir kommen zusammen, um Gottes Wort zu hören. Wir kommen zusammen, um ihn anzubeten, ihn zu preisen. Wir kommen zusammen, um über sein Wort und über ihn selber zu reden. Dafür ist der Ruhetag da. Jesus hat es gemacht. Jesus ging am Schabbattag, Lukas 4, Vers 31, er ging am Sabbat in die Synagoge und hat sich mit den anderen Gläubigen versammelt. Und auch wir tun gut daran, wenn wir so eine Kultur entwickeln, dass, also wir haben das vor, eigentlich seit meiner Bekehrung, der Sonntag ist für den Gottesdienst. Da kann kommen, was will, da kann die Schwiegermutter 70 werden, da kann jemand heiraten. Am Sonntag ist der Gottesdienst. Und diese Kultur ist so wichtig, dass wir die einüben, genauso wie Jesus die eingeübt hat. Dass wir, dass die Versammlung der Heiligen, dass wir sie nicht verpassen, wie es der Hebräerbrief sagt, sondern treu darin sind, zur Versammlung zusammenzukommen. Das heißt nicht, wenn du mal dann doch einen anderen Termin wahrnimmst, dass sich der Blitz vom Himmel trifft oder so, sondern das ist das Privileg, dass wir zusammen sind und dass wir zusammen Gott anbeten. Dass wir zusammen Beziehung bauen, dass wir zusammen ihn preisen und zusammen mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dafür ist der Ruhetag da. Okay, drittens, der spezielle Tag, der eine Tag der Woche. Und jetzt kommen wir in diese ganze Thema rein, Gesetzlichkeit, beziehungsweise wie strikt sollen wir das nehmen? Sollen wir sagen, es ist immer Sonntag, es ist immer Samstag, es ist Pastorensonntag ist ja Montag, der Montag immer frei. Der Pastor von der Baptistengemeinde sagt, ich bin da gesetzlich am Montag. Darf niemand, nur wenn jemand kurz vorm Sterben ist, komme ich nochmal in den Dienst. Aber sonst nichts mit Gemeinde, nichts mit meinem Dienst. Ich habe Ruhe. Das finde ich gut, wenn es funktioniert. Das Neue Testament weist die nicht-jüdischen Christen, die nicht-jüdischen Gläubigen, nicht an, den speziellen einen Tag heilig zu halten. Das ist ganz klar aus dem Neuen Testament geht es hervor. Wenn wir Kolosser 2 aufschlagen, das ist so die eindeutigste Stelle, dann schauen wir noch einen Römerbrief, Kolosser 2, Vers 16 und 17. So lasst euch nun von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und dann in Römer Kapitel 14, Vers 5 und 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achte nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Ich habe Vers 5 vergessen, 5 und 6. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. In anderen Worten, wenn du aufs Herz bekommst und wenn Gott dir sagt, es ist immer der Sonntag und egal was da kommt, am Sonntagnachmittag ruhe ich, dann bitte tu das doch. Aber wenn dann jemand anders sagt und sagt, heute habe ich noch einen Termin, ich muss noch das und das erledigen, ich mache noch dann ein Projekt am Sonntag, dann richte ihn nicht. So, wie handhaben wir das nun mit der Ruhe? Wir Deutschen wollen natürlich eine Regel haben, irgendwie, woran wir uns orientieren können. Wir wollen ja praktische Christen sein. Deshalb gebe ich euch jetzt einen praktischen Hinweis. Guckt das Verhältnis 6:1 an und teilt eure Zeit in der Woche ein, dass ihr 24 Stunden, oder also wie gesagt, das ist alles flexibel, dass ihr einen Tag in der Woche Ruhe gebt. Das muss kein einer zusammenhängender Tag sein, obwohl das von großem Vorteil ist. Du kannst auch zum Beispiel sagen, ein Vormittag und Mittag ruhe ich. Bei mir geht das ganz gut, weil meine Arbeitszeiten sind im Moment 14 bis 19 oder 9 bis 14. Also kann ich sagen, an dem Nachmittag ruhe ich oder an dem Vormittag ruhe ich. Und so kannst du dir deine Woche so strukturieren, dass du Ruhe brauchst. Aber ein was ist wichtig, nimm dir Zeit zur Ruhe. Da kommen wir wieder an den Wochenplan. Schreib dir mal auf, was du eigentlich machst. Das würde dir die Augen öffnen. So, es muss nicht ein ganzer, ein genauer, festgelegter Tag sein, sondern du kannst das vor Gott entscheiden. Und das kann sich ja auch ändern. Halleluja, Dinge können sich ändern. Auch eine weitere Sache, die uns schwerfällt, uns Deutschen. Dinge ändern sich nun mal manchmal. Halleluja. So, viertens, das müssen wir jetzt ganz kurz machen. Die geistliche Deutung des Sabbatsgebotes. Sabbatruhe in Jesus. Hebräer 3, Hebräer 4, könnt ihr euch aufschreiben, könnt ihr zu Hause lesen. Die Bibel verheißt uns, dass Jesus uns in eine ewige Ruhe führt. Dass wir jetzt schon zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken, dass wir nicht mehr selber unser Heil produzieren müssen, dass wir nicht mehr das Wohlgefallen dass wir nicht mehr unser Heil, die Vergebung, die Rechtfertigung vor Gott, müssen wir nicht verdienen. Und die kannst du auch gar nicht verdienen. Und darin zur Ruhe zu kommen, ist herrlich. Eine herrliche Sabbatruhe, zu wissen, Frieden. Frieden ist da. Ruhe ist da. Ich kann nichts machen, dass Gott mich mehr liebt, und ich kann nichts lassen, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann seiner Gerechtigkeit, die mir er verleiht hat, die Gabe der Gerechtigkeit und die Fülle der Gnade, kann ich nichts hinzufügen, indem ich noch mehr tue oder noch weniger tue. Das ist die Ruhe in Christus. Und wir brauchen immer wieder eine Erinnerung daran. Und dann gibt es eine ewige Ruhe. Und da führt uns der größere Josua hinein. Denn er spricht zu, der Gott hat zu dem Volk in der Wüste gesprochen, hat gesagt, ihr werdet nimmer mehr in meine Ruhe eingehen. Und der Hebräerbrief klärt uns auf, es steht noch eine Ruhe aus für das Volk Gottes. Wir kommen noch endgültig zur Ruhe. Entweder wenn Jesus wiederkommt und wir verwandelt werden, oder wenn wir sterben und bei ihm sind. Und das haben wir leider aus dem Blick verloren. Aber es ist so essentiell und so wichtig. Denn dein Leben jetzt, wenn ich manche YouTube-Videos mit irgendwelchen Predigern angucke, kann ich mir denken, die haben das total vergessen. Die tun so, als ob wir jetzt schon im Himmel wären. Aber das ist nicht so. Ja, wir haben uns ja alle gezwickt am Anfang. Wir sind immer noch hier. Der Heilige Geist in uns ist eine Anzahlung. Das heißt, das Eigentliche, das Herrliche, das Schöne, das Wunderbare kommt erst noch. Und dann wird das geringe Leid und das geringe Übel, was wir hier erduldet haben, wie nichts wirken gegenüber der überragenden Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich hoffe ja, ich erlebe die Ankunft Christi, wenn ich noch hier auf der Erde bin. Bedeutet zwar viel Trübsal, viel Leid, aber ihn dann zu sehen in den Wolken, wie er kommt und dieses Gefühl entrückt zu werden. Halleluja. Ich freue mich drauf. So, kommen wir in diese Sabbatruhe durch Jesus. Und wenn wir wöchentlich unseren Ruhetag begehen, wenn wir uns bewusst ausruhen, erinnern wir uns daran, Jesus hat uns in seine Ruhe genommen. Und ich kann zur Ruhe kommen. Enrico, kannst du nach vorn kommen? Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber mir ging es in der Vorbereitung so, dass ich sehr, sehr überführt war. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, für mich war dieses Ruhe, das ganze Thema der Ruhe und des Ausruhens als Gebot und als Verordnung von Gott überhaupt nicht bewusst, war gar nicht auf meinem Schirm. Und Gott lädt uns heute ein, dass wir das, was ihm wichtig ist, dass das für uns wichtig ist. Dass er unseren, wie wir es heute schon ein paar Mal gehört haben, dass er unseren Geschmack verändert. Und dass wir anfangen, die Ruhe genauso zu schätzen und ernst zu nehmen, wie er sie schätzt und ernst nimmt. Unser Gott ruht. Und wir sind seine Nachfolger und deswegen ruhen auch wir. Und wir singen jetzt ein Lied. Du singst jetzt ein Lied, Enrico. Überraschung. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du vor Gott stehst und was auch immer dein Herz bewegt, wenn du merkst, oh, ich liebe meine Arbeit und ich habe Gott darüber vergessen und ich bin immer am Rotieren und mir fällt so schwer zur Ruhe zu kommen und ich kann nicht zur Ruhe kommen. Und du merkst, deine Arbeit war ein Götze für dich. Dann wollen wir für dich beten. Wenn du merkst, ich habe keinen Frieden mit Jesus, ich bin in diese Ruhe mit Jesus noch nicht angekommen, ich versuche immer noch Gottes Anerkennung irgendwie zu erarbeiten, dann wollen wir mit dir zusammen beten. Wenn du sagst, ich habe meine Familie total vernachlässigt, ich habe nicht diese Ruhezeit dafür genommen, habe ich nur an mich selber gedacht und nicht an meine Familie, dann wollen wir für dich beten, dann kannst du umkehren. Wenn Ruhe für dich überhaupt nicht wichtig war und du jetzt völlig überfordert bist und gar nicht weißt, wie soll ich das machen und das geht doch alles gar nicht, dann wollen wir für dich beten. So, mit anderen Worten, wir beten. Halleluja. So, wenn wir jetzt anfangen zu singen, dann steh doch vor Gott und gib ihm dein Herz. Und wenn du das möchtest, selbstverständlich, darfst du gerne nach vorn kommen und dann können Jonathan und Thomas und vielleicht noch andere mit dir zusammen beten und wirklich, dass wir zusammen das vor Gott bringen und zusammen vor ihm bewegen. Genau. Jesus, wir danken dir für die Ruhe, in die du uns gerufen hast. Wir danken dir für dieses wunderbare vierte Gebot. Und Herr, wir wollen dich sehen als einen, der ruht. Lass uns dich sehen als den, der ruht am Brunnen in Samaria, der sich bewusst hingesetzt hat und der das Trinken und das Essen nicht brauchte. Weil dann, als die Jünger kamen mit Essen und Trinken, haben sie gesagt, ich will das nicht, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Aber du hast dich ausgeruht. Und in dieser Ruhe hat diese Frau am Brunnen Heil gefunden. Und Herr, so wollen wir dich sehen als der ruht von seinen Werken, als der ruht am siebten Tag, der ewig währt. Und wollen auch ruhen, Herr.